Unternehmensfinanzierung. Was ist das und wie kann man als Unternehmen an Gelder kommen, die man vielleicht zur Realisierung irgendwelcher Vorhaben verwenden möchte oder benötigt? Und wer uns da Antworten drauf geben kann, ist der Uwe Rembohr. Er ist Interimsmanager und ja, wir dachten, wir machen mal einen Podcast zum Thema Unternehmensfinanzierung und ich sag's gleich vorweg, ich habe keine Ahnung davon. Ja. Das heißt, wenn ich Fragen stelle, lieber Uwe, schön, dass du da bist, wenn ich Fragen stelle, lieber Uwe, die, naja, vielleicht nicht so richtig sind, dann bitte ich um Verzeihung. Ich bin da völlig, völlig blank. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich auch, dass ihr wieder zuhört und wer den letzten Podcast mit dem Uwe Rembohr verpasst hat, der kann natürlich auch in der Mediathek hier nachschauen. Da ging es um das Thema Interimsmanager. Lieber Uwe, wie gesagt, schön, dass du da bist. Und ja, was macht ein Unternehmen, wenn es Geld benötigt?
Ja, lieber Uli, erstmal schönen Dank, dass ich auch heute wieder mit dir mich unterhalten darf. Es gibt übrigens gar keine blöden Fragen oder zu flache Fragen, weil ich sag ja mal, unser Podcast richtet sich ja auch an Menschen, die das Thema interessiert. Ich glaube kaum, dass ein ausgemachter Finanzexperte hier jetzt reinhören würde. Insofern ist ja unser beide Anliegen, das Thema Finanzierung Menschen ein bisschen näher zu bringen, die nicht so furchtbar oft damit zu tun haben und die damit vielleicht der ein oder anderen neue Erkenntnis und Einsicht gewinnen.
Ja, was du wirst dich wundern, was ich alles fragen kann. Naja, wir werden es gleich sehen. Also gut, Unternehmensfinanzierung, wann ist der Bedarf denn eines Unternehmens oftmals da, um etwas zu finanzieren, wenn es die Kosten nicht aus eigenen Ressourcen stemmen kann?
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, denn man denkt vielleicht ganz oft, ja, Unternehmen, ja, die können sich aus eigener Kraft finanzieren, die verdienen ja Geld. Tatsache ist aber schon, dass 3/4 aller Unternehmen in Deutschland zu keinem Zeitpunkt alle ihre Verbindlichkeiten abdecken könnten, weil es immer zwischen Einnahmen und Ausgaben eine eklatante Zeitverschiebung gibt. Und gerade wenn es um größere Investitionen geht, die sich vielleicht erst über ein paar Jahre amortisieren, das heißt, die sich erst über ein paar Jahre selbst wieder einspielen, braucht es natürlich eine Finanzierung.
Ja, aber Moment, Frage, man kann doch alles leasen heute. Ja, also wenn ich jetzt eine Baggerfirma bin, ein Bauunternehmen, da lease ich die Bagger oder die LKW, warum muss ich sowas kaufen? Oder wann brauche ich Geld?
Ha, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil da streiten sich nämlich schon mal auch die Fachleute. Natürlich kann ich vieles leasen, aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, naja, wenn ich diesen Bagger kaufe, der 2 Millionen kostet, dann habe ich damit aber auch ein Asset, ein Anlagevermögen in meinen Büchern. Damit steigt mein Firmenwert und ich kann das Ding notfalls beleihen. Das habe ich nicht, wenn ich lease. Wenn ich lease, habe ich dafür andere Vorteile. Ich habe eben statt sogenannten fixen Kosten, habe ich variable Kosten, die ich jederzeit abstellen kann, wenn ich es nicht mehr brauche oder wenn es mein Cash-Inflow nicht mehr hergibt. Außerdem gibt es natürlich auch viele Sachen, die kann man eben nicht leasen. Wenn du zum Beispiel denkst an Kosten für ja, Personal, ich muss neue Leute einstellen oder ich mag eine Werbekampagne fahren, um in einen neuen Markt zu kommen. Das sind Dinge typischerweise, die kann man nicht leasen. Oder ich muss im Ausland investieren etwas. Ja, ich kaufe eben meinen Bagger oder meine Produktionsanlage in der Tschechei. Dann kannst du die auch nicht leasen, weil in der Regel kannst du in Deutschland leasen, was in Deutschland gekauft und in Deutschland steht. Dort, wo ein Leasinggeber keinen rechtlichen Durchgriff hat, also im Notfall das Ding nicht zurückholen und zwangsversteigern kann, ist es dann schon wieder vom Tisch, das Thema Leasing.
Ja, oder wenn man beispielsweise als Unternehmen in ein neues Marktsegment eindringen möchte und vielleicht da Forschung benötigt wird, ja, dann verschlingt das ja zunächst erstmal sehr, sehr viel Geld und das muss ja von irgendjemand finanziert werden.
Das ist korrekt. Also zum Beispiel in der Pharmazie oder auch in der Kosmetikbranche ist es nicht ungewöhnlich, dass du bis zu 7 Jahre Forschung und Entwicklung finanzieren musst, damit du dann nach diesem Zeitraum überhaupt mit dem Produkt erstmal auf den Markt kannst und dann natürlich aber nicht gleich in den ersten 3 Monaten die ganzen 7-jährigen Ausgaben wieder einspielen kannst, sondern das dauert dann auch eine Zeit und das muss natürlich irgendeiner bezahlen.
Ja,
Oder?
da kommt natürlich jedem gleich Corona in den Sinn, dass die Medikamente binnen kürzester Zeit rausgeschmissen worden sind, auf den Markt geschmissen worden sind. Ja, ohne 7-jährige Testphase. So als kleine Anmerkung.
Oh ja, Corona und die damit verbundenen Risiken und schnellen Geschäftsmöglichkeiten, das ist das ganz spannende Thema für einen eigenen Podcast, der dann eher in die Thematik Wirtschaftskriminalität rückt, wahrscheinlich, was da alles gelaufen ist.
Oh je, je, negative Kommentare. Ja, aber jetzt mal zur Finanzierung nochmal und Corona. Ein Freund von mir, der hat einen Copyshop. Und der hat diesen Copyshop, die mussten ja auch alle zumachen, auch die normalen Geschäfte hatten ja geschlossen. Und der hatte kein Gerät geleast. Der hatte alles gekauft. Und nur deshalb konnte er weiterleben, weil er keine laufenden Kosten hatte, wie andere seiner Mitbewerber, die dann ja, zusperren mussten, weil sie einfach die Kosten nicht, ja, es ging nicht. Und er hat es gekauft. Genau das, was du gesagt hast, es ist ein Asset, das dann bei mir zu Hause steht und das hat einen gewissen Wert und ich muss das nicht mehr bezahlen.
Richtig. Also ich habe es ja nicht oft, ja, leider zu oft, mit Unternehmen zu tun, die in einer akuten Krise sind, die von der Insolvenz bedroht sind. Und eine der ersten Übungen, die ich dann mit diesen Kunden immer mache, ist, wir gehen durchs Werk und knallen überall einen roten Post-it dran an Dinge, die nicht mehr benötigt werden. Und dann werden die zwangsversteigert, nicht zwangsversteigert, die werden dann regulär versteigert über eine Industrieauktion. Und da schaffen wir schon mal in 4, 5 Wochen paar hunderttausend bis zu ein paar Millionen einzufahren. Und das geht natürlich nur, wenn du überhaupt was hast zum Versteigern, was dir nicht gehört, also was geleast ist, das kann man nicht versteigern. Und insofern ist es immer eine sehr sorgfältige Überlegung, soll ich etwas leasen, soll ich etwas kaufen? Ja, eine Balance zwischen beiden ist gut, weil auch Banken, wenn ich zum Beispiel ein Darlehen möchte von einer Bank, dann gibt es Banken, die machen ein sogenanntes Asset-Based Lending, das heißt, die leihen dir Geld gegen eine Sicherheit, ja, gegen eben den Bagger, den Kran, die Maschine. Und andere machen nur ein Cashflow Based Lending, das heißt, denen ist egal, was bei dir am Werksgelände rumsteht. Die gucken sich nur an, was nimmst du im Monat ein? Nimmst du genug ein, um die Kreditraten bedienen zu können, ja oder nein? Und da man ja vorher nicht weiß, wo man nachher das Geld herbekommt, ist es aus finanzstrategischer Sicht vielleicht ganz klug, wenn man sich immer genau überlegt, ja, eine Kombination zwischen hartem Anlagenvermögen und tatsächlich geleasten Geschichten.
Ja, meine Frage, wenn ich jetzt eine GmbH bin, also ich bin keine GmbH, sondern ich bin Geschäftsführer oder Gesellschafter einer GmbH. Und GmbH steht ja für Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die haften, glaube ich, mit 25.000 Euro, gell? Korrigiere mich. Und ich bräuchte jetzt für Forschungszwecke, Pharma, ja, bräuchte ich jetzt 1 Million. Kann ich dann zur Stadtsparkasse meines Vertrauens gehen und sagen, du, ich habe zwar nur ein Stammkapital heißt es oder Grundkapital, du kennst
Ja,
das besser. Ja.
Stammkapital.
Stammkapital von 25.000, ja, aber ich bräuchte mal 1 Million, seid doch so lieb und gebt mir mal 1 Million. Was sagt die Sparkasse? Das kann natürlich auch die andere, was ich was, welche Banken gibt es noch, die, ja, die anderen Banken, das kann ich ja wurscht, wer es ist, ja.
Die Sparkasse war ein Platzhalter jetzt für das
Genau.
Kreditinstitut. Ja.
Ein, genau. So, dann sagt doch das Kreditinstitut, lieber Herr Eckhardt, du kriegst von mir nicht mal einen Euro für eine Cola.
Siehst du, auch das ist wieder eine Frage, die ist ganz wichtig und die meisten Menschen stellen die sich gar nicht, sondern erst vielleicht, wenn es tatsächlich mal soweit ist. Also wenn du wie wir, da zähle ich mich ja auch dazu, in meiner Funktion als privater Interimmanager ein sogenanntes KMU bist, ein klein- oder mittelständisches Unternehmen, ja, so eine One-Man-Show, und du bist eine GmbH und du willst einen Kredit bei der Bank, dann lässt sich die Bank auch immer unterschreiben, dass du nicht nur mit deinem Stammkapital, sondern auch privat mit deinem Privatvermögen haftest. Ansonsten kriegst du nichts. So einfach ist für die die Welt. Das ist natürlich auch immer das Schwierige und das Risikobehaftete für die kleinen Unternehmer. Wenn du jetzt ein größeres Unternehmen hast, dann ist das nicht der Fall, weil in der Regel sagt dann die Bank, naja, da ist eine Fabrik oder ein Verwaltungsgebäude, der hat Fertigwaren, der hat eine Historie, den gibt es schon seit 10 Jahren, da haben wir ein gewisses Vertrauen, das Risiko ist überschaubar, kann berechnet, kann eingeordnet werden und wir geben dem nur so viel Kredit, wie wir auch vertreten können. Und wenn du mehr brauchst, dann gibt es oft sogenannte Konsortiallösungen, auch so ein Zungenbrecher. Im Prinzip dann leihst du dir das Geld, die 5 Millionen nicht von einem, sondern hast du vielleicht 5 Leute, die dir 1 Million leihen.
Ja, aber zurück zur One-Man-Show mit der GmbH oder UG, ne? Was 25.000 Stammkapital. Und jetzt brauchst du 1 Million. Ne? Jetzt hast du aber keine Immobilien und also du hast keinen Gegenwert. Jetzt braucht er aber für diese Forschung, für sein Herzensprojekt, braucht er jetzt 1 Million. Der ist völlig überzeugt davon, mit dieser Million wird er den Weltmarkt erobern. Bei der Bank kriegt er kein Geld.
Dann brauchst du einen Engel, einen Business Engel, auf
Woher,
Neudeutsch
wo,
einen
woher,
Business Angel.
woher kommt der? Bete ich dann oder schaue ich in den Himmel und dann fliegt mir mein Business Angel vorbei oder wie funktioniert das?
Also beten und Stoßgebete zum Himmel schauen kann man grundsätzlich nichts schaden. Nein, Spaß beiseite. Business Angels, also wenn man es so wie ich macht und hat zum ersten Mal damit zu tun und hat gar keine Ahnung, dann macht man es wie die meisten, dann fragt man mal Google heutzutage, Gott sei Dank. Ja. Da gibt es eine ganze Menge Business Angels. So, was sind Business Angels? Business Angels sind zunächst einmal Leute, die haben Geld. Das können Unternehmer sein, das können reiche Individuen sein, der im Lotto gewonnen oder geerbt hat. Das sind einfach Menschen, die haben Geld und die sind bereit, dieses Geld zu investieren in Startups oder in Unternehmen, die eine neue, vielversprechende Idee haben. Die
Ist
haben.
es sowas wie die Höhle des Löwen? Gibt es doch diese Fernsehsendung.
Ja, die Höhle des Löwen sind teilweise Angels, Business Angels, teilweise aber auch einfach Private Equity. Es gibt da einen Unterschied, den erkläre ich später, wenn es recht ist. Bei den Angels ist es so, die haben ganz unterschiedlichen Appetit. Die sagen, naja, also meine Passion schlägt für Startups. Ich möchte den jungen Leuten auf die Sprünge helfen und deswegen investiere ich in die. Andere sagen, ich habe ein Faible für eine bestimmte Industrie, weil die verstehe ich und investiere nur in IT, KI-App-Entwicklungen oder nur in die Möbelproduktion oder nur alles, was mit Autoreifen zu tun hat. Ja. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, mein Herz hier, die schlägt für die Region. Ich unterstütze lokale Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet oder auf der Schwäbischen Alb oder in Niederösterreich. An die kann man sich wenden. Das ist aber auch nicht so, dass die dann einfach wahllos Geld aushändigen, sondern die wollen einen sogenannten Pitch. Das heißt, du musst dann auch einen Businessplan einreichen. Du musst erklären, warum die Investition gut ist und wie du die zu beteiligen und rückzuzahlen gedenkst. Und dann kommst du mit diesen Leuten ins Gespräch. Und die sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor mittlerweile, weil es unwahrscheinlich viele gute Ideen und Initiativen gibt, die ohne diese Business Angels nie von der Startbahn weg abheben könnten.
Frage, die Business Angels, die investieren also Geld, wenn sie davon überzeugt sind oder glauben, dass dein Geschäft einen Erfolg haben wird, deine Geschäftsidee. Und dafür bekommen die das Geld aber auch dann verzinst, ja, zurück. Bekommen die auch Firmenanteile oder bekommen die keine Firmenanteile?
Ja, also in aller Regel ist ein Business Angel im Unterschied zu Private Equity oft oder sogenannten institutionellen Anlegern, die rein auf die Zinsen, auf den Ertrag schauen, ist ein Business Angel in aller Regel einer, der am Unternehmen beteiligt ist über Anteile und der dann auch mitredet im Management, der oft im Idealfall aber eben deswegen auch sein Know-how oder seine Infrastruktur zur Verfügung stellt. Ja. Nimm zum Beispiel die Höhle der Löwen oder Dragon's Den, wie es in England heißt oder wie es sonst überall heißt. Da sitzt vielleicht einer drin, der sagt, Mensch, ja, ich helfe dir, du hast ein neues Produkt erfunden, sage ich mal, einen neuen tollen Hamsterkäfig. Ja. Ich helfe dir nicht nur mit Kapital, ich besitze eine Einzelhandelskette von 500 Baumärkten und da bringe ich dein Produkt auch gleich rein. Ja. war jetzt ein bisschen ein lustiges Beispiel, aber da gibt es sehr viele solche Synergien, ja, wo der Angel sagt, pass auf, ja, du kannst auch bei mir das Büro Gebäude benutzen oder meine Forschungsentwicklungsanlagen, die ich sowieso habe. Ich gebe dir nicht nur Geld, sondern ich helfe dir eben auch mit anderen Starthilfen auf die Sprünge. Ein typischer Private Equity Investor würde das nicht unbedingt tun. Der würde sagen, ich investiere bei dir, dafür will ich einen guten Return haben und will einen Exit haben. Nach 5 Jahren will ich wieder raus. Alles andere ist mir mehr oder weniger wurscht.
Also das heißt, dann bei Private Equity kann der Geschäftsführer weiterhin das machen, was er möchte und verwendet das vom Geldgeber ja zur Verfügung gestellte Kapital.
Ja, es gibt auch Private Equity, die dann operativ mitreden. Viele allerdings, wie gesagt, haben eine reine Banker-Denke und sagen, okay, da ist ein Laden, da verspreche ich mir einen guten Return, die haben ein neues Produkt, damit lässt sich viel Geld verdienen, da investieren wir jetzt, dann gewinnen wir da einen guten Return. Es ist ja heute so, paradoxe Situation, dass vielen Investoren das Geld ein Loch in die Tasche brennt, weil du hast jahrelang auf der Bank genau nichts gekriegt für deine Kohle, kaum Zinsen. Und dann mussten die das ja irgendwo investieren. Und typischerweise kriegst du natürlich von Wirtschaftsunternehmen einen größeren Return als Zinsen. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo investierst, dann erwartest du da vielleicht 10, 15% Return auf deine Einlage. Bei einer Bank kriegst du vielleicht 4, 5% Zinsen. Ja, und
Ja, aber
das kriegt ja.
es kann aber auch ein Totalverlust sein. Also es ist ja
Ja.
nicht jedes Startup, das irgendwo gegründet wird und hinter dem eine tolle Idee steckt, ist auch dafür gemacht, nachher am Markt zu bestehen.
Ja, also ist ja tatsächlich so, dass laut Statistik jedes zweite Unternehmen oder sogar mehr als jedes zweite Unternehmen das Jahr 2 seiner Gründung nicht überlebt. Ja? Das heißt, es ist natürlich bei jedem Startup schon ein großes Risiko. Keiner hat eine Glaskugel und alles kann schiefgehen. Deswegen ist ja die Bedeutung des Risikomanagement ganz eminent für Investoren. Und deswegen gibt es auch viele, die sagen, ich investiere nur da, wo ich auch den Markt einschätzen kann, wo ich mir die Branche ein bisschen auskenne. Ja.
Eine Frage, eine Frage,
Dazu.
eine Frage dazu, eine Frage dazu. Was sind denn die Hauptgründe, weshalb ein Unternehmen, ein Startup, das zweite Jahr nicht überlebt? Sind das handwerkliche Fehler, die gemacht werden, beispielsweise in der Verwaltung, in was auch immer? Oder hat es dann wirklich am Markt nicht geklappt? Oder war vielleicht das erforderliche Geld zu wenig, das zu wenig eingeschätzt wurde? Kennst du die Hintergründe zufällig?
Also es gibt natürlich sehr vielfältige Hintergründe, aber meiner Erfahrung nach sind es selten handwerkliche. Also normalerweise, wenn einer sich mit irgendeiner Branche selbstständig macht, dann versteht er was davon. Ja. Eine Ausnahme ist vielleicht die Gastronomie. Es gibt kaum eine Branche, wo so viele Leute plötzlich die Idee haben, ein Restaurant aufzumachen, obwohl sie keine Ahnung haben und sogar das Kaffeewasser anbrennen lassen, als da. Aber normalerweise, wenn du dich irgendwie selbstständig machst, dann ist die Grundvoraussetzung, dass du von dem Metier eine Ahnung hast. Woran es auch nicht scheitert in der Regel, ist das Geld. Denn wenn die Idee tragbar ist und das Businessmodell vernünftig, dann sind Geldgeber auch gerne bereit, mal nachzuschießen. Ja, bevor den Totalverlust erleiden, sagen die lieber, komm, leg mal noch mal drauf, damit wir es richtig machen können, dann geht es auch. Nein, woran es scheitert ist, du musst natürlich ein Businessmodell und eine Idee haben, die investibel ist, also die investitionsfähig ist, aber es muss natürlich auch die Person des Unternehmers investitionsfähig sein. Und da scheitert es leider sehr oft, weil nicht jeder, der ein guter Programmierer ist und eine geile Web entwickelt, der ist auch ein guter Manager. Nicht jeder Gründer, der mit seinen paar Kumpels in der Garage ein Startup macht, ist nachher eine gute Führungskraft, der 100 Leute organisieren und anführen kann. Ja, und nicht jeder, der eine gute Idee hat, der kann sich auch gegenüber Banken, Kunden, Lieferanten gut verkaufen. Ja. Ich habe das so oft, ja, wo ich dann den Leuten sagen muss, pass auf, du hast zwar einen guten Businessplan, Aber ohne dir zu nahe zu treten, als Person bist du nicht investibel. Ja? So typisch, da hast du den schwäbischen oder den fränkischen Tüftler und der geht zu einer Bank und die Bank sagt, erzählen Sie mal in 2 Minuten, um was es geht. Und dann quatscht er die 3 Stunden tot mit den größten Details seiner Pumpen, ja? Und begreift nicht, dass erstens das Gegenüber das gar nicht versteht, dass das zweitens das Gegenüber das gar nicht interessiert, sondern auf ganz andere Sachen ankommt, und dass man drittens sich zurücknehmen und zuhören muss, ohne dem eine Blase ans Ohr quatschen muss. Ja. Oder ich habe da einen Erfinder, hatte ich neulich die Situation, schreibt mich einer an aus den USA, sagt er, ja, ich habe da ein paar Patente auf Schwimmflügel und einen ergonomischen Stuhl und ich will, dass du mir einen Vertrieb aufbaust und Geld dafür einsammelst. Ne? Muss ich dem sagen, sie haben da ja tolle Zeichnungen und alles, aber glauben Sie mir, das hebt nicht ab. Ja? Das Design ist grauenhaft. Alles, was sie erfunden haben, das gibt's schon mit ein paar anderen Varianten, aber sehr gut gemacht und mit großen Marktanteilen. Und sie haben eigentlich nichts, wo sie den Kunden überzeugen könnten, warum soll der jetzt gerade von ihnen kaufen und nicht mehr da, wo er bisher gekauft hat, ja? Da hängt ganz viel dran, ja. Natürlich sagt man, es ist immer noch Platz am Markt für die nächste bessere Mausefalle, ja. Aber du musst etwas haben, was überzeugend ist. Ja, und wo du auch überzeugend wirkst. So eine Bank, die geht ein Risiko ein und die investiert ja nicht nur in eine Geschäftsidee, sondern auch vor allen Dingen an die Person dahinter. Denn die Person muss in der Lage sein, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu führen, Lieferanten zu überzeugen. Und wenn man das nicht kann, weil man halt ein großartiger Wissenschaftler oder Tüftler oder Ingenieur oder Programmierer ist, dann fehlt in der Konstellation Business-Startup was. Ne? Und das hat man ganz oft. Ja. Ich tummel mich ja viel im Life Science Bereich beruflich. Das heißt Pharmazie, Medizintechnik, Krankenhäuser. Ich hatte in meinem letzten Mandat im pharmazeutischen Unternehmen 600 Mitarbeiter, hochqualifizierte Köpfe. Ich glaube, da hatte gefühlt jeder 2 Doktortitel. Nur ich hatte keinen. Und das waren super intelligente Leute. Aber im täglichen Leben manchmal überraschend unfähig, ja, die einfachsten Dinge zu organisieren, ja, die sind in einer anderen Sphäre zu Hause, das können die extrem gut, aber die sind halt nicht für alles geeignet. Du kannst aus dem angehenden Nobelpreisträger, der im Labor irgendwas forscht, halt jetzt keinen Vertriebler oder keinen Kaufmann oder keinen Controller machen, ja. Und daran scheitert es ganz oft, weil es wird ganz oft übersehen und vergessen. Ja. Man gründet, man ist jetzt Unternehmer, hey, ich habe ein GmbH, ich kann alles, ja, ich brauche keinen, ich schaffe das alleine, ich kann alles und ich weiß alles. Ja. Und das ist große Gefahr.
Wenn diese Voraussetzungen jetzt aber dennoch gegeben sein sollten, dass der Erfinder, der Computer-Nerd, wer auch immer, oder auch ein normales Unternehmen, ja, das sagt, ich möchte gerne expandieren und ich brauche ein Geld, und jetzt sind die Voraussetzungen dennoch da, dass derjenige sich auch weiterbildet und auch sich mal mit anderen Themen außer seinem Hobby bei einer Erfindung, also Erfindungen gehen ja oftmals aus dem Hobby heraus, ja, und nicht immer, aber sehr, sehr oft, da mal über den Tellerrand hinausschaut und welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es noch? Also wir haben uns ja über Private Equity unterhalten, sprich, da kommt jemand her und gibt ein Geld rein, dafür bekommt er gewisse Anteile am Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann
Ja.
gibt es noch Venture Capital, das sind die Business Angels, die dann einige Jahre in dem Unternehmen, ja, Geld einlegen und hoffen dann, dass sie eine gewisse Rendite wieder zurückbekommen. Das ist auch ungefähr richtig zusammengefasst.
Kann man so sagen,
Kann man
ja.
so sagen, ja. Für Laien verständlich, ja. Und dann gibt es ja noch andere Unternehmensfinanzierungen. Da gibt es das Crowdfunding. Und was ist das?
Ja, Crowdfunding, also Crowd bedeutet die Menge, die Masse, ganz vereinfacht dargestellt. Ja. Wenn ich jetzt 5 Millionen brauche und finde keinen, der mir 5 Millionen leiht, und ich finde auch nicht 10 Leute, die mir 500.000 leihen, dann probiere ich es mit Crowdfunding und finde da vielleicht 5 Millionen Leute, von denen mir jeder einen Euro leiht. Ja. Crowdfunding funktioniert so, dass es eine breite Masse anspricht von Menschen, oft auch einfach private Leute, die sagen, okay, die Idee gefällt mir, da investiere ich jetzt mal ein bisschen Taschengeld, ja, auch wenn ich das verliere, ist da nichts passiert, aber da kann ich mich dran beteiligen und ich finde die Sache schön. Und dann beteiligen die sich halt mit 100 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro. Und da gibt es oft auch zwei Varianten. Entweder die kriegen dann ihr Geld über einen gewissen Zeitraum mit einer Verzinsung zurück, oder aber sie werden mit Produkten belohnt. Mir ist da ein Fall in Erinnerung vor ein paar Monaten, in Unternehmen, die haben einen neuen Reisekoffer, so einen Trolley mit Rollen entwickelt, selbstfahrend, der hinterherfährt am Flughafen, hast die Hände frei. Und die haben gesagt, ja, also wir brauchen da 500.000 Dollar für die nächste Entwicklungsstufe. Und wenn ihr euch beteiligt mit 500, dann kriegt ihr als Gegenleistung von der ersten Produktion den kleinen Koffer. Und wenn ihr euch mit 1000 dran beteiligt, dann kriegt ihr den großen Koffer als Gegenleistung. Das kann man auch machen. Das ist natürlich dann noch schöner, weil der Koffer hat vielleicht einen Wert von 1000, aber in der Herstellung kostet 300, hat das Unternehmen noch ein bisschen was gut gemacht. Das geht natürlich nur beim Crowdfunding, ne? Bei deiner Sparkasse wird es eher lustig werden, wenn du sagst, leih mir mal 500.000 und ich gebe dir dann die ersten 20 Kinder wegen, die ich produziere.
Bisschen schwierig, ja. Macht dann die Sparkasse oder die Bank macht dann noch einen Second-Hand-Laden nebenbei auf, ja.
Das gibt's auch, ja. Und da gibt es natürlich die ganze Welt der Darlehensgeber, ja. Das gibt's. Was hatten wir? Leasing hatten wir auch. Es gibt Sell und Leaseback, also das ist im Unternehmensbereich oft, ja, auch eine interessante Variante. Angenommen, du hast jetzt eine große Lagerhalle, ja, oder du hast einen Fuhrpark und du brauchst aber jetzt Cash, weil aus irgendwelchen Gründen geht dir das Bargeld aus, dann kannst du sagen, okay, liebe Bank, das sind oft spezialisierte Banken in dem Fall, ich verkaufe dir hier meine Lagerhalle für 2 Millionen, das habe ich dann in der Kasse und ich miete sie von dir im Monat für 10.000 Euro zurück. Das nennt man Sell und Leaseback, das geht auch. Das ist natürlich denen vorbehalten, die entsprechende Anlagevermögen haben und die ein bisschen größer sind, ja, als Start-up oder KMU. Kommt es eher selten in Frage, aber auch eine der vielen exotischen Varianten der Unternehmensfinanzierung.
Unternehmen finanzieren sich ja auch manchmal, besonders Aktienunternehmen, wenn sie mehr Aktien ausgeben.
Das ist der Klassiker, ne? Also Aktien ist ja überhaupt sehr intelligent, ja, sich über Aktien zu finanzieren, weil du gibst Unternehmensanteile aus, ja, und du musst erstmal nichts dafür bezahlen, weil ob eine Dividende fließt, das liegt ja dann immer im Ermessen des Aufsichtsrats. Du kann auch sein, dass du jetzt erstmal 20 Millionen einsammelst und dann nach 10 Jahren erstmal anfängst, die dezent zurückzubezahlen, ne? Wenn du dann mehr brauchst als Aktienunternehmen, dann machst du eine Kapitalerhöhung. Das freut dann das Management, dann kommt zusätzlich Geld rein, freut aber überhaupt nicht die, die schon Aktien besitzen, weil deren Aktien werden natürlich dann in der Regel etwas weniger wert. Ja? Wenn ich eine Brauerei bin und ich gebe 10 Aktien aus und du hast diese 10 Aktien, ja, dann gehören dir 100% meiner Brauerei als Aktionär. Wenn ich jetzt beschließe, noch weitere 100 Aktien auszugeben und die an meinen Nachbarn verkaufen, dann hast du plötzlich, ohne dass du irgendwas Böses getan hast, bloß noch 50% meiner Brauerei.
Kommt drauf an, wie erfolgreich die Brauerei ist. Ja, wenn die natürlich jetzt fünfmal so viel Wert hat, dann ist es auch in Ordnung. Aber das ist ja oftmals nicht der Fall, ja.
In der Regel, ist es schon so, Firmen sind ja große Firmen, die auch sehr reguliert sind. Und um überhaupt Aktien ausgeben zu dürfen, musst du ja etliche Hürden überspringen und wirtschaftsgeprüft sein. Und das
Ja,
kostet dich
Moment,
auch.
Moment, 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 Moment. Da gibt es ja, es gab hier in Aschheim, in gleichem Nachbarort von uns, gab es eine Firma, die hieß Wirecard. Ja, das ist auch eine AG gewesen. Und dann gab
Tja.
es, ja, und dann gab es hier in Unterföhring mal ein Unternehmen, das werden die älteren Herrschaften vielleicht noch kennen, die jüngeren nicht mehr. Das hieß früher mal EMTV. Ja, und dann gab es wohl irgendwelche Rechenfehler bei der Bilanz, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dann gab es eine Neubewertung und das sind die von 250 Mark damals pro Aktie auf den Penny Stock runtergekracht. Also, und da wussten die Mitarbeiter manchmal nicht, ich habe für die gearbeitet, da wussten die freitags manchmal nicht, ob es am Montag noch weitergeht. Gut, die haben sich jetzt wieder gefangen, Gott sei Dank. Die heißen auch gar nicht mehr EMTV, sondern haben sich halt umbenannt. Ja, des Namens wegen, der Reputation des Namens wegen. Also da gibt es schon Unternehmen, die, naja, also AG heißt nicht gleich seriös.
Ja, absolut, natürlich. Es gibt überall, es gibt schwarze Schafe und es gibt überall Unfähigkeiten. Ne? Also ein großes und berühmtes Beispiel ist ja die Telekom, als sie seinerzeit an die Börse ging. Was war passiert? Die Telekom hat gesagt, Mensch, wir haben ja unwahrscheinlich viele Liegenschaften zusammengenommen. Alle unsere Grundstücke sind x Milliarden wert und deswegen bewerten wir unsere Firma mit 10 Milliarden und die einzelne Aktie mit XY. So.
Das war die Volksaktie.
Das war die Volksaktie. So, vom Ansatz her schon mal korrekt gedacht. Aber viele dieser Grundstücke, dieser innerstädtischen, die die Post hatte, bestanden aus einzelnen Quadratmetern, wo eine Telefonzelle oder ein Verteilerkasten drauf stand. Und die hatten nur einen Buchwert, aber keinen wirklichen. Weil verkauf mal einen Quadratmeter an irgendeiner innerstädtischen Straße. Wer kauft dir das ab?
Du, in München wird eine Studentenwohnung draus gemacht, mit Tiefgarage, kann ich dir sagen.
Ja, genau.
Und die wird für 1.000 Euro vermietet. Ja, so ist es nicht. Ja.
Das ist ein neues Geschäftsmodell, ne? Und das sind natürlich, das ist ja dann durch die Presse gegangen und da hat irgendeiner seine Hausaufgabe nicht gemacht von den Wirtschaftsprüfern. Ja. Das passiert leider. Ne? Also wo Menschen arbeiten, Menschen sind fehlbar, entweder aus Unvermögen oder mit krimineller Energie, wie bei anderen, wollen ja keine Namen nennen hier. Das passiert schon mal, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen, ja, ist man natürlich als Aktionär schon ein bisschen auf einer eher sichereren Seite. Ich sag mal, wenn du jetzt so Blue Chips nimmst wie BMW oder Coca-Cola oder BASF, ja, da kannst du hingehen, die siehst du, die haben da ihr Werk und ihr Bürogebäude, da kannst du nicht schief gehen. Wenn ich natürlich jetzt in irgendeine Firma investiere in Übersee, von der ich sonst nichts weiß, außer der Empfehlung, die mir vielleicht ein Banker gibt, der sie loswerden will, ist natürlich ein anderes Thema. Ja. Aber ja, also Aktien. Ausgabe als Finanzierungsmittel ist natürlich nicht für jeden, ne? Das ist für die großen Player und ist ja auch gar nicht so einfach. Also selbst wenn du sagst, ich habe hier die dollste Erfindung seit geschnitten Brot und der Erfindung des Rades, ich gebe da Aktien aus, weil das muss einfach funktionieren. Ja, also um Aktien ausgeben zu dürfen, musst du erstmal eine runde Million haben, um überhaupt die Prüfungen zu durchlaufen, die Prospekte, die du zwangsläufig haben musst, für die Verbraucheraufklärung zu drucken, um die Banken zu bezahlen, dass sie deine Aktien an den Mann und an die Frau bringen. Es ist also nicht so, dass du sagen kannst, ich druck da jetzt mal zu Hause auf dem HP ein paar Aktien aus und verkaufe dir meine Verwandtschaft. Ja? Das ist wirklich was für die großen Jungs. Ja? Und für die KMUs oder für den Mittelstand Finanzierung in der Regel eher nicht.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die gibt es ja auch noch, die KfW, die gibt ja auch Kredite, die, bitte korrigiere mich, günstiger sind, als wenn ich zu einer Bank gehe. Wie sind denn da die Anforderungen von der KfW? Sind die ähnlich streng wie bei einer Bank oder ist das ein bisschen lockerer?
Also locker ist beim Umgang mit Banken und Finanzierungen gar nichts. Ja. Es ist eher die Frage, wie groß ist der Komplexitätsgrad. Du musst auch bei der KfW unwahrscheinlich viele Formulare ausfüllen und Unterlagen einreichen. Sie haben ein bisschen einen höheren Handlungsspielraum. Was aber vielleicht noch interessant ist, wo wirklich Milliardentöpfe bereitstehen, die nicht abgeholt werden, ist das große weite Feld der Förderungen. Ja. Es gibt unwahrscheinlich viel Förderungen vom Land, vom Kreis, vom Staat, von der EU, ja, die man sich abholen kann. Nur Ich weiß nicht, ob das Strategie ist oder ob es einfach so aus dem Bürokratismus entstanden ist. Die Beantragung ist so komplex, ja, dass du fast ein eigenes Studium dafür brauchst. Und deswegen der normale KMU-Inhaber oder Landwirt gibt sehr viel landwirtschaftliche Förderung, der lässt die Finger weg, weil ich habe mich mal damit befasst, ja. Ich lese die Worte, die da stehen, und ich weiß nicht, was diese Worte mir sagen sollen, ja, Beamtendeutsch. Aber da gibt es mittlerweile natürlich Gott sei Dank auch, über allem, wenn man ein Geschäft machen kann, Hilfe in Form von spezialisierten Finanzleuten, die sich darauf spezialisiert haben, dir Förderungen zu beschaffen. Und ich kenne sogar welche, die sind extrem fair. Die zahlen, die stellen dir nämlich erst dann eine Gebühr in Rechnung, wenn die Förderung bewilligt und ausgeschüttet wurde. Und nicht nach dem Motto, du zahlst mir jetzt mal sehr saftige Gebühren. Ich fülle das alles aus und dann sehen wir mal, ob du Glück hast oder nicht. Und das finde ich sehr fair. Und da können sehr viele Unternehmen davon profitieren, weil es gibt in der Tat eine Phalanx von Sachen, die gefördert werden, ja, von deinem neuen energiesparenden Fenster bis zu Forschungs- und Entwicklung, bis zu alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ja, inklusive deiner Personalkosten oder auch Kosten für externe Dienstleister. Weiß kaum ein Mensch, dass das alles gibt, aber gerade auch für Unternehmen, die Finanzierung brauchen, gibt es oft bis zu 25 oder 50 oder 75% Förderung, die du dann nicht mehr zurückzahlen musst, die dir wirklich geschenkt werden.
Besonders auch für Neugründer gibt es auch Neugründerunterstützung. Da kann man mal bei der Arbeit, wie heißt das, nicht mehr Arbeitsamt, sondern Agentur für Arbeit oder Jobcenter, keine Ahnung, wie das heißt. Da kann man mal nachfragen für Leute, die vielleicht aus der Arbeitslosigkeit rausgehen, um sich selbstständig zu machen. Da gibt es einiges an Fördermitteln und es ist gar nicht so wenig.
Richtig, ja. Also das Arbeitsamt unterstützt natürlich arbeitslose Menschen, die durch Selbstständigkeit dann wieder in Broterwerb kommen. Und da gibt es einmal monetäre und nicht monetäre Mittel. Das heißt monetäre Geld. Es gibt aber auch nicht monetäre, wo dir dann einfach einen Gutschein geben für irgendeinen Fortbildungskurs oder für eine vergünstigste Computeranlage oder weiß ich nicht was. Die Agenturen für Arbeit sind eine gute Anlaufstelle, aber auch die Handelskammern, die Industrie- und Handelskammern und das Wirtschaftsministerium und ähnliche Organisationen der öffentlichen Hand, die ein Interesse daran haben. Und da fragt man sich immer, okay, warum kriege ich eigentlich Geld vom Staat? Warum verteilt denn der Geld? Naja, der Staat, der hat ja mal Interesse an einer gesunden Wirtschaft, weil es sind die Unternehmer, die den Großteil der Steuerzahler stellen. Und jeder, der in Arbeit ist und Arbeitsplätze schafft, der ist nicht arbeitslos und fällt nicht der Staatskasse auf den Beutel.
Jetzt
Und
schaue ich mal,
deswegen.
jetzt schaue ich mal ganz, ganz kritisch. Also wenn ich mir anschaue, was derzeit im Jahr 2023, welche Führung wir da in Berlin sitzen haben, also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die am Wohlergehen der Bundesrepublik Deutschland, im wirtschaftlichen Wohlergehen der Bundesrepublik Deutschland wirklich Interesse haben. Also das mag ich jetzt dahingestellt sein lassen. Also es gibt Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg und auch im Osten, die wirklich Interesse daran haben, dass da was passiert. Da gibt es auch viele Förderungen, aber es gibt auch Bundesländer, da fragst du dich wirklich, mein lieber Schwan. Ich hatte auch mal, und da auch gleich, kommt auch gleich die nächste Frage, wir hatten mal, ich und mein Partner in der Firma früher, wir wollten auch mal Venture Capital haben. Und da haben wir wir hätten 100.000 Euro gebraucht. Und da haben wir dann bei verschiedenen Venture Capitals Agenturen angerufen. Die haben uns ausgelacht. Ja, die haben gesagt, also Herr Eckert, unter 5 Millionen machen wir gar nichts. Ja, also gibt es da so eine Mindestgröße?
Nein, es ist ganz unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, wenn dir einer Geld leiht, ob das Geld jetzt ein Venture Capital ist oder Private Equity oder ein Darlehen, dann macht er eine sogenannte Due Diligence. Wortwörtlich übersetzt, der nötige Fleiß, was damit gemeint ist, der muss untersuchen, wenn ich der da Geld gebe, hat es Hand und Fuß und ist die Investition relativ sicher. Ne? Die Bank muss das machen, weil die gibt ja Geld ihrer Sparer, Einlagen aus und jeder andere, der sein eigenes ausgibt, der will natürlich wissen, ob er das auch wieder zurückkriegt. So. Und der Aufwand einer solchen Due Diligence, also einer Prüfung, ist das ein gutes Investment, der hat einen gewissen Umfang. Und dieser Umfang, der ist unabhängig davon, ob du dir 100.000 leist oder 100 Millionen leist. Ja? Und deswegen gibt es schon viele, das ist auch ein bisschen branchenabhängig, die sagen, Rembo, das tut mir leid, aber der Aufwand, ja, der ist in keinem Verhältnis zu dem Ertrag, den ich kriege, wenn ich dir 100.000 Euro leihe. Weil da kriege ich vielleicht 10%, also 10.000 Euro zurück, aber die ganze Übung, der Due Diligence kostet mich 30.000, das macht keinen Sinn. Häng mal ein paar Nullen dran. Aber Gott sei Dank gibt es auch wieder andere, die dann sagen, also ich habe ein Beispiel, ja, ich habe neulich mit einem Finanzierer gesprochen. Sagte, ich habe da einen Kunden, das ist ein kleinerer, der braucht nur 150.000 für eine Einkaufsfinanzierung, der will einen Container Unterhaltungselektronik aus Japan importieren und braucht Geld. Ist es zu klein für euch? Sagt er, nee, wir haben neulich sogar für 7.000 Euro ein Elektrofahrrad für ein Unternehmen finanziert. Wir machen auch sowas, wir haben ein Herz für Kleinunternehmen.
Ein Elektrofahrrad finanziert, ja wunderbar. Ist es jetzt, vergleichen wir mal Europa mit den USA. Ist es denn in den USA einfacher, an Venture Capital zu kommen als in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Also, was mit Sicherheit, die Amerikaner haben andere Mentalität im Umgang mit Geld. Warum? Dort gibt es weder Renten noch Arbeitslosenversicherung noch irgendwelche anderen traditionellen Sparvarianten. Du musst dort selber gucken, wie du Kohle zur Seite legst for the berühmte for the rainy day, also wenn es dir mal schlecht geht, egal ob du krank wirst, neue Zähne brauchst oder später Rente beziehen willst. Der Staat sorgt dich da nicht, du musst für dich selber sorgen. Deswegen hat dort im Prinzip jeder vom Fließbandarbeiter bis zum Vorstand schon eine gute Routine im Umgang mit Aktien. Das ist dort das Anlagemittel Nummer eins. Die wissen, wie das geht, die beobachten das, die sind recht versiert im Umgang damit. Und das eröffnet natürlich auch eine ganz andere Perspektive im Umgang mit Wagniskapital in jeder Couleur. Ja, diese ganzen Garagen-Startups, die wären ja teilweise überhaupt nur in den USA möglich gewesen. Ja,
Also
bei uns hätten die.
Garagen-Startups, zwei Beispiele. Wer zufälligerweise die Firma Microsoft kennt, die sind auch in der Garage entstanden. Und dann gibt es da noch irgend so ein kleines Unternehmen. Gott, wie heißt es nochmal? Apple, ja. Und die sind auch in der Garage entstanden. Und das Spannende dabei ist das, die wären ja fast mal pleite gewesen. Gell? Und da hat der Konkurrent Microsoft, hat denen Geld geliehen, dass sie nachher wieder zurückzahlen mussten. Und anstatt, dass sie sich Anteile haben geben lassen, haben sie das Geld genommen. Hätten sie Anteile bekommen statt Geld, ja, wäre das Faktor 20 oder 30 mal höher gewesen, nachdem der Herr Steve Jobs das iPhone erfunden hat. Ja.
Ja, also diese berühmten amerikanischen Garagen-Startups, die wären ja in Deutschland nie über die Schwelle der Formulare ausfüllen rausgekommen. Das
Vermute
ist
ich, ja.
viel unbürokratischer, ne? Ja. Und insofern, ja, in Amerika geht vieles, ja. Du hast dann auch leichteres sogenanntes Love Money, ja. Wenn du da eine geile Idee hast und gehst dann in die Highschool oder zu deinen Freunden oder zur Oma, kriegst du leichter Kohle zusammen als bei uns. Ja, das ist einfach eine Mentalitätsfrage. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, Junge, das Leben ist eine Rechenaufgabe. Ja? Und das, was wir auf der Schule leider nicht lernen, ist der Umgang mit Geld. Ja? Und das ist so wichtig, ja? Weil alles ist Geld. Wenn wir heute zur Tür rausgehen, dann kostet es Geld. Und im Prinzip erfolgreich haushalten ist ja, wenn du alle deine Rechnungen bezahlt hast und hast noch einen Euro zusätzlich auf der Bank mehr als du brauchst, dann kannst du gut schlafen. Und wenn du immer einen weniger hast, kannst du nicht gut schlafen. Ja. Und so einfach ist die Welt, aber gleichzeitig so schwierig ist die Welt.
Ja, haben wir irgendwas vergessen, lieber Uwe?
Nein, vergessen nichts. Das Thema ist spannend und gerade mit dir könnte ich mich, glaube ich, tagelang am Stück unterhalten. Aber wir wollen ja auch unsere Zuhörer nicht überfordern und überladen. Fand es interessant, ja, weil es ist ja ein Thema, das uns alle betrifft. Ja, wir alle gehen mit Geld um und brauchen Geld, um zu leben. Und insofern kann man da gar nicht genug drüber laut nachdenken und gar nicht sich da nur genug mit befassen.
Ja. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr konntet euren Nutzen hier aus diesem Podcast ziehen. Ja, ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören bei einem neuen Podcast. Bleibt gesund, werdet gesund und ich wünsche euch, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Bis dann, Servus, bye bye. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und nochmal vielen, vielen lieben Dank an den Uwe Rembohr.
Gerne. Ich danke, dass ich hier sein durfte, lieber Olli.